Das bringt mich jetzt auch so schon sozusagen, damit würde ich ganz gerne jetzt auch sozusagen die allgemeinen Punkte abschließen und möchte mal vor allen Dingen die beiden Künstlerinnen begrüßen, die eben hier auch unter uns sind heute, die für das Projekt verantwortlich sind, Frau Hito Steierl und Frau Gabo Heindl. Herzlich willkommen. Für mich ist ja diese Veranstaltung in vielerlei Hinsicht interessant. Ich bin selbst Historiker und als Historiker hat man ja auch zu der Thematik dieser Veranstaltung auch ein professionelles, einen ganz professionellen Bezug. Aber gleichzeitig habe ich auch ein ganz persönliches Interesse daran, dass auch durch die Art und Weise dieses Projektes eben auch ganz besonders angesprochen wird. Ich finde das eben auch sehr spannend, wie eben das Projekt unter uns, das wir heute hier diskutieren werden, eben auch unsere oder zumindest meine Art und Weise, meine Sehgewohnheiten auch für mich in Frage stellt, mich eben damit konfrontiert, wie ich mich selbst eben mit Objekten in meiner städtischen Umwelt auseinandersetze. Und das ist für mich auch sozusagen, hängt damit zusammen, mit der Art und Weise, wie eben hier, wie Sie eben hier sehen, so dieser ganz alltägliche, dann dieser ganz alltägliche Vorgang, den Putz von einem Gebäude zu entfernen, plötzlich zu etwas Besonderem wird. Es ist so alltäglich, dass man sich ja selten, also ich habe mich jetzt in der Vorbereitung zu der Veranstaltung, habe ich mich versucht zu erinnern, wie oft ich jetzt in der letzten Zeit bei Häusern vorbeigekommen bin, bei denen der Putz runtergeschlagen worden ist. Und ich konnte mich beim besten Willen auch wirklich nicht daran erinnern. Und es nicht deshalb, weil es einfach so selten vorkommt, dass man bei derartigen Gebäuden vorbeikommt, sondern einfach, weil es so zum Alltag gehört, einfach so zum alltäglichen, zur alltäglichen Wahrnehmung zählt. Und das, was dann spannend ist, ist, wenn es plötzlich eben aus dem Alltäglichen rausfällt und wenn es plötzlich zu etwas Besonderem wird. Und dass es zu etwas Besonderem wird, hängt ja nicht nur zusammen damit, dass die Medien ein besonderes Gewicht verleihen, unsere Aufmerksamkeit eben auf diesen einen Fall von einer sozusagen Intervention im öffentlichen Raum, einer künstlerischen Intervention im öffentlichen Raum richten, sondern eben auch mit der ganz besonderen Umstände, mit der ganz besonderen Gestaltung. Und wenn man darüber dann beginnt nachzudenken, weshalb es etwas Besonderes für einen ist, dann führt das eben dazu, dass eben hier diese Sehgewohnheiten, diese Art des Umgangs mit diesen, diese eigene Auseinandersetzung eben hier mit der Architektur, mit diesem Projekt eben plötzlich auch für mich selbst zum Thema wird. Und deshalb bin ich auch ganz froh, ganz persönlich für mich auch ganz froh, dass es heute die Möglichkeit gibt, mit den beiden Künstlerinnen über dieses Projekt zu diskutieren. Und ich sehe eben auch gerade an dieser regen Anteilnahme und dem regen Interesse, dass sich eben auch hier durch Ihre Präsenz in diesem Raum ausdrückt, dass eben das nicht nur mir so geht, sondern dass es eben auch durchaus ein größeres, also eben sozusagen mehr, dass eben dieses Bedürfnis eben auch sozusagen von mehreren geteilt wird, eben auch von Ihnen geteilt werden. Dieses Projekt ist eben von diesen beiden, ich möchte jetzt ganz kurz eben auch noch die beiden Künstlerinnen vorstellen, bevor wir dann eben mit dem kurzen Vortrag, der Präsentation beginnen und anschließend daran eben eine Diskussion beginnen, in der wir dann auch zu der Bedeutung, die die Künstlerinnen diesem Prozess auch geben, eben auch sehen können, welche zusätzlichen Bedeutungen denn eben auch hier von Ihnen und von uns allen eben auch damit verbunden werden. Frau Steierl, um mit der Präsentation hier mit zu beginnen. Frau Steierl ist eine Filmemacherin und Autorin. Sie hat in Tokio, München und Wien studiert und beschäftigt sich in ihren publizistischen Arbeiten und in ihren filmischen Arbeiten mit sozusagen mit einer mit eben sozusagen Themen, die eben selbstverständlich eben auch hier zum ganz wesentlich zum Tragen kommen. Es handelt sich eben auch um eine Auseinandersetzung mit historischen und aktuellen Konflikten, Auseinandersetzung eben auch mit Architektur, eine Auseinandersetzung eben mit Orten als sozusagen Kreuzungspunkt von historischen und aktuellen Konflikten. Ganz besonders hervorheben möchte ich eben in diesem Zusammenhang den Film Die leere Mitte, den sie 1998 über den Potsdamer Platz produziert hat und der eben ganz besonders eben auch hier schon Themen vorwegnimmt, die eben in diesem Projekt unter uns dann auch zum Tragen kommen. Sie ist mit ihren filmischen Arbeiten eben bei den großen Kunst- und Filmfestivals präsent. Ich möchte eben auch hier noch auf einige verweisen, auf die Manifesta, die Documenta, verschiedene Biennalen, in denen ihre Arbeiten eben auch diskutiert werden, präsent sind, diskutiert werden. Zusätzlich zu diesem filmischen Oeuvre, das schon sehr beeindruckend ist, und dass sie eben zum Teil auch in einem einschlägigen Wikipedia-Artikel auch ganz gut nachvollziehen können. Zusätzlich zu diesem filmischen Oeuvre ist Frau Steierl auch noch in der Lehre tätig. Sie unterrichtet an der Akademie der Bildenden Künste, ist das richtig, in Berlin, als Gastprofessorin. Und sie ist auch publizistisch tätig. Und das, was ich eigentlich dann spannend finde, wenn ich mir so etwas ansehe, wie das, was Frau Steierl hier so alles in einem Leben unterbringt, finde ich das einfach ganz beeindruckend. Aber dann eben auch die Art und Weise der Zuspitzung, wie es dann eben auch hier in diesem Projekt passieren. Der zweite Gast, ich glaube, Gast ist einer der wenigen Ausdrücke, die eben noch nicht geschlechtsmäßig sagen, aktualisiert worden sind. Ich glaube, Gästin wäre wahrscheinlich ein nicht ganz zutreffender Begriff. Aber der zweite Gast, Frau Gabu Heindl, ist als Architektin für dieses Projekt zuständig. Sie hat auch eine sehr internationale und auch sehr vielfältige Karriere und auch ein sehr vielfältiges Oeuvre. Sie ist ebenfalls als Architektin, sie hat, vielleicht ganz kurz eben auch nochmal den Hintergrund zu skizzieren, sie hat studiert in Wien und Princeton, hat in Japan, in Holland, in den USA und in Österreich gearbeitet. Sie leitet heute ein Architekturstudio in Wien und unterrichtet in Wien und ist als Architektin engagiert. So die bekanntesten und die bekanntesten Projekte, die sie als Architektin realisiert hat, betreffen die Gestaltung des Filmmuseums und des Künstlerhauses in Wien. Sie ist in der Ausstellungskonzeption tätig und da sind es vor allen Dingen immer Ausstellungen beim Steirischen Herbst in Salzburg und auch in New York, auf die ich ganz kurz hinweisen möchte. Sie unterrichtet in der Akademie der Bildenden Künste in Wien und sie ist auch publizistisch tätig und ihr letztes Buch, das 2008 erschienen ist, ist unter dem Titel Arbeitszeit Raum erschienen. Und auch bei Frau Steierl würde ich noch ganz gerne nachtragen, eben ein Buch zum Dokumentarismus im Kunstbereich unter dem Titel Die Farbe der Wahrheit, ebenfalls in Wien 2008 erschienen. Und ich freue mich, dass Sie beiden hier sind, dass Sie mit uns diskutieren, dass Sie uns heute mal sozusagen Ihre Sicht dieses Projektes vermitteln, uns damit Informationen vermitteln, damit wir uns auch nochmal neu mit dem Projekt auseinandersetzen können, dass Sie uns mit uns dann diskutieren. Danke.
für die freundliche Einführung. Herzlichen Dank auch für Ihr Interesse. Ja. Vielleicht können Sie es ein bisschen raufregeln, den Ton. Hört man mich jetzt besser? So, also ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse, weil ich sehe, dass Sie stehen müssen. Werde ich versuchen, mich kurz zu fassen und gleich direkt zu den Punkten kommen. Sie sehen, das ist der gegenwärtige Stand des Projektes. Was bisher zu sehen ist, ist ein Fassadenabschlag, der eine bestimmte Form hat. Dazu wird noch kommen eine Videoinstallation, die noch nicht installiert ist, die am Freitag eröffnet wird. Die Frage ist jetzt, was soll das? Und ich möchte heute Abend Ihnen einige Erklärungen dazu geben. Punkt 1. Dieser Fassadenabschlag bzw. dieses Muster, das auf der Fassade zu sehen ist, ist nicht ein willkürliches Muster, sondern das ist eine abstrakte Umsetzung der historischen Rechercheergebnisse, die wir ungefähr seit einem halben Jahr erarbeitet haben. Bei der Gelegenheit möchte ich noch die beiden Historiker des Projekts vorstellen, die auch im Raum sind. Das ist Sebastian Markt da hinten und Hermann Raffetz-Eder, auch irgendwo hier im Raum, die seit ungefähr einem halben Jahr versucht haben, mehrere ganz grundsätzliche Fragen in Bezug auf dieses Gebäude zu klären. Die Fragen sind ganz einfach. Wer hat das Gebäude gebaut, damals, als es errichtet wurde, in der Zeit des Nationalsozialismus? Wo kommen die Materialien her? Wer hat auf dem Gelände gewohnt, bevor es bebaut wurde? Und wer wurde vertrieben von dem Ort? Das sind ganz einfache Fragen. Allerdings, die Fragen sind sehr einfach, die Antworten waren nicht sehr einfach herauszufinden. Es stellte sich heraus, dass die Aktenlage sehr schlecht ist. Die Dokumente mussten aus ungefähr 10 verschiedenen Archiven von Jerusalem über ganz Deutschland, Wien, Linz beschafft werden. Die Aktenlage vor allem in Linz ist sehr schlecht, was daran liegt, dass dieses Gebäude mehr oder weniger ferngesteuert von anderen Orten her errichtet wurde. Das heißt, wir haben sehr lange gebraucht, um diese Fragen zumindest rudimentär zu klären. Und wir haben aus den Antworten zu diesen Fragen 5 Geschichten entwickelt. Und ich möchte Ihnen jetzt ganz wenige von diesen Geschichten nur rudimentär erzählen. Die volle Version gibt es dann in der Videoinstallation. Ich möchte anfangen am Tag der Befreiung, am 8. Mai 1945, und Ihnen nur kurz sagen, was 3 verschiedene Personen an diesem Tag machen. Der erste, SS-Sturmbannführer Helmut von Hummel. Er ist damals Assistent von Bormann und zuständig maßgeblich für die Einlagerung der Kunstwerke für das sogenannte Führermuseum. Er fährt zu diesem Zeitpunkt wild durch das ganze Alpengebiet herum. Er taucht auf in Bad Aussee, wo er sich sozusagen um die Einlagerung der Kunstwerke kümmert. Er ist in Kitzbühel und holt da eine Kopie von Leni Riefenstahls Film Tiefland ab. Er ist am Obersalzberg, wo er eine Kiste mit 2200 Goldmünzen in Empfang nimmt. Er fährt Bormanns gesamte Familie nach Südtirol. Er ist die ganze Zeit nur unterwegs und wird schließlich verhaftet in Südtirol, noch im Besitz der Goldmünzen, und verhört in Bezug auf seine Verwicklung in den Kunstraub. Er wird nie belangt und nach einiger Zeit entlassen. Die zweite Person heißt Leonid Kuzmin, wird am 8. Mai oder kurz vor dem 8. Mai in Gusen befreit, im KZ Gusen, aus dem Lager des KZ Nordhausen. Er erinnert sich daran, wie die Häftlinge auf den Dächern standen und einen einzelnen Tank beobachteten, der eine Runde drehte, um dann wieder zu verschwinden. Das war seine Befreiung. Die dritte Person heißt Emil Samueli. Sie ist 1945 auf Mauritius und dort in einem britischen Internierungslager eingesperrt, wo er den Großteil des Krieges verbracht hat. Und fährt schließlich von diesem Internierungslager aus nach Israel und von dort zurück nach Wien. Was haben diese 3 Personen miteinander gemeinsam? Sie können es sich schon denken, ihre Geschichten schneiden sich an diesem Gebäude. Helmut von Hummel wird 1939 zum Koordinator dieser Baustelle ernannt, nicht nur dieser Baustelle. Er ist zuständig als Leiter der sogenannten Durchführungsstelle des Reichsbaurats für eine ganze Reihe von Baustellen, unter anderem auch für diese. Er ist dafür zuständig, das gesamte Material zu besorgen, den Bau zu koordinieren, vor allem auch die Arbeiter anzuheuern. Ab 1939, zwischen Mai und August, kommen etwa mit mehreren Transporten mehrere 100 tschechische Bauarbeiter nach Linz und etwa 120 von ihnen arbeiten auf dieser Baustelle unter der Leitung von 2 deutschen Baufirmen, eine aus Leipzig und eine aus Dresden. Die Abrissfirma ist auch aus München. Später Später, wie ich Ihnen schon gesagt hatte, wechselt er die Funktion und kümmert sich maßgeblich um Belange des sogenannten Führermuseums. Leonid Kuzmin wird 1941 ins KZ Gusen eingeliefert als sowjetischer Kriegsgefangener, wo er als Steinmetz im Steinbruch arbeitet und sehr genau beschrieben hat in einem Interview, was bislang noch nie übersetzt wurde, wie die Arbeitsbedingungen im Steinbruch sind und wie er die Steine hergerichtet hat. Und Emil Samueli, die Familie Samueli hatte großes Pech, eine jüdische Familie. Ihr Geschäft befand sich dort, wo jetzt der Infopoint von Linz 09 ist. Und ihr Wohnhaus auf der anderen Seite, dort wo jetzt das westliche Brückenkopfgebäude ist. Das heißt, sowohl ihre Wohnung als auch ihr Geschäft wurden niedergerissen für den Bau des Gebäudes. Die Familie selber natürlich als Juden verfolgt. 5 Mitglieder der Familie, 2 werden ermordet. Die anderen 3 überleben den Krieg an verschiedenen Stellen. Sie gehen ins Exil. Ich möchte Ihnen jetzt eine der Videogeschichten vorspielen, die Geschichte der Familie Samueli betrifft. Die dauert ungefähr 9 Minuten. Und ich sage Ihnen dazu, das ist ein Stummfilm. Es gibt keinen Ton, bis auf eine ganz kurze Stelle. eine der fünf Geschichten, die erzählt werden in der Videoinstallation. Andere Geschichten drehen sich um den Bunker des Gebäudes, um die Arbeiter, die tschechischen Arbeiter, die das Gebäude gebaut haben, und um die Frage, ob Material aus Mauthausen im Gebäude, also aus dem KZ Mauthausen, aus dem Steinbruch im Gebäude verbaut wurde. Dazu habe ich kürzlich ein E-Mail gekriegt vom Historiker Bertrand Perz, der erzählte, dass nach dem Krieg Heizkörper aus den Funktionsgebäuden des ehemaligen Konzentrationslagers in das damalige Oberfinanzpräsidium, also die Brückenkopfgebäude, eingebaut worden sind. Sie haben gesehen, in diesem Video, in dieser Videoerzählung, die Protagonisten bewegen sich. Es ist zwar ein Gebäude, das in Linz steht, aber es hat Verbindungen in die ganze Welt, nach Haifa, nach Minsk, nach Riga, fast überall in Osteuropa, aber auch bis nach Amerika. Es ist ein Gebäude, das sozusagen mit den verschiedensten Orten der Welt in Verbindung steht, historisch. Wir haben aus diesen Bewegungen der Protagonisten ein Diagramm entwickelt. Und das wird die Schautafel sein, die unten installiert ist. Und hier sehen Sie abstrahiert die Bewegungen der Protagonisten dieser Erzählungen. Und dieses Diagramm, das Sie hier sehen, ist die Grundlage für das Muster auf der Fassade. Und die Details davon wird Ihnen jetzt Gabo Heindl erzählen.
Danke auch für die Einladung. Sie sehen, eine derart präzise historische Recherche braucht auch eine präzise Umsetzung in eine Form von Architektur und auch Vermittlung. Guido hat es schon erwähnt, dieses Diagramm, an dem haben wir sehr lange gearbeitet, übersetzt nun all diese unterschiedlichen Bewegungen entlang den Routen, die entweder Deportation und in den Tod geführt haben oder in die Flucht. Und ich wollte Ihnen jetzt kurz nochmal vermitteln, wie sich letztlich sozusagen die Recherche in diese Zeichnungen übertragen und dann zu der Fassade führen, die Sie draußen sehen. Wir haben aus den historischen Recherchen heraus dann wirklich präzise positioniert diese unterschiedlichen Punkte der Bewegungen, der Zielpunkte, ob Flucht und damit weniger dramatisch und für uns natürlich auch immer an sich gar nicht leicht, diese Aufgabe, auch diese historischen Recherchen dann präzise zu verorten in einer Karte. Hier die Europa, also die Weltkarte dieser Bewegungen, in einem größeren Maßstab natürlich viel mehr die unterschiedlichen Orte in Europa. Nun war es uns wichtig, auch im Sinne einer Übertragung einer solchen Zeichnung in ein Diagramm und auch auf eine Fassade, nun nicht zum Beispiel eine Bewegung oder eine Deportation von Linz nach Dachau, nach Buchenwald als kleine Bewegung zu sehen in Relation zur Flucht nach Los Angeles, sondern im Prinzip hier gleich viel Raum in einer Zeichnung der gleichen, also jeder Bewegung zu geben und damit eigentlich sozusagen diese Maßstäblichkeit der Karte zu relativieren. Das ist auch der Grund, warum Sie an der Fassade, und wenn man jetzt nochmal hier zurückgeht zu diesem Diagramm, nicht mehr erkennen können, die Europa- und Weltkarte, sondern wir eigentlich sagen, eine Flucht aus, also oder eine Entlassung aus Buchenwald, eine Deportation nach Dachau, eine Entlassung aus Buchenwald ist sozusagen, nimmt genauso viel, ist uns genauso wichtig und wird entsprechend verzerrt wie die Fluchtbewegung nach Los Angeles. Ich weiß nicht, ob man das hier erkennen kann. Sie werden das ja ab Freitag sehen, aber soweit eben schon mal zu einer Form von Abstraktion, die wir eingeführt haben. Auf diesem Diagramm gibt es zwei Städte, die sehr stark präsent sind, logischerweise Linz. Sie sehen hier schon, dass es hier unterschiedliche Formen von Markierungen gibt. In Linz treffen viele Pfeile, viele Richtungen ein. Das sind vor allem die tschechischen und ukrainischen Zwangsarbeiterinnen und natürlich die Familie Samueli, von der Vito Steierl schon erzählt hat, Leonid Kuzmin und Frieda Fried. Ich wollte hier nochmal zeigen, das wird sich dann auch in der Schautafel am Freitag in der Ausstellung, kann man das dann genau studieren, dass wir sehr präzise versucht haben, in dieses Diagramm zu übertragen, wie hier auch diese Linien, die sehr abstrakt erscheinen, sich doch sehr stark differenzieren, also in Form von einer Richtung, also jede Linie hat eine Richtung und jede Linie differenziert sich auch, ob sie Flucht oder ob sie Deportation oder ob sie eine Form der, sozusagen eine Bewegung und damit eine Reise von Zwangsarbeiter, Zwangsarbeiterinnen für den Bau des Brückenkopfgebäudes bedeutet. Dies ist nun, ja,
das, also ich kann Ihnen das gerne kurz erzählen.
Nein, ich meine, weil Sie jetzt darauf Bezug nehmen, aber bei Ihrem Vortrag.
Also, ja, das stimmt. Ich habe Ihnen nicht alles erzählt, weil dafür habe ich jetzt keine Zeit. Diese Geschichte ist in der Videoinstallation, wird die im Detail erläutert. Es gibt viele Geschichten, die ich Ihnen jetzt nicht sozusagen im Ganzen erzählen kann.
Also in der Ausstellung werden all diese Personen, die hier auch genannt sind, thematisiert, sowohl in der Videoinstallation als auch eben in dieser genauen, präzisen Markierung in diesem Diagramm. Derartige Karten gibt es dann auch in den unterschiedlichen, also wenn Sie sich vorstellen, unter der Fassade, die wir gerade gesehen haben, in dem ehemaligen Schirmmachergeschäft, gibt es dann 5 Fenster, in denen jeweils über 2 Monitore 5 verschiedene Filme, von denen wir jetzt einen gesehen haben, laufen werden. Entsprechend wird in diesen Nischen dann auch diagrammatisch zu sehen sein, um welche einzelnen Geschichten es sich handelt. Da wird dann eben zum Beispiel Frieda Fried thematisiert oder Leonid Kuzmin oder eben Zwangsarbeiterinnen und so weiter. Ich möchte jetzt ganz kurz zu sprechen kommen auf die Konstruktion, der Dekonstruktion, wenn man so will. Ich weiß, dass es jetzt sehr abstrakt ist, aber ich wollte noch einmal darstellen, auch sozusagen von meiner architektonischen Seite heraus, was Hita Steyerl schon erwähnt hat, dass es sich hier nicht um einen willkürlichen Akt des Fassadenabschlags, Putzabschlags handelt, sondern dass der sehr präzise auf diese 2 Fassaden übertragen worden ist. Sie müssen sich vorstellen, das ist jetzt die Fassade über Eck auseinandergeklappt, die Südfassade und die Westfassade. Und Sie erkennen jetzt schon wieder das Diagramm, das ich gerade vorhin erklärt habe. Wir haben mit einer Baufirma gearbeitet, namens Meierbau aus Steyr. Eine von 2 Firmen, die wir angesprochen haben, die sowohl Erfahrung haben mit Denkmalschutz, als auch Interesse hatten an dem Projekt, als auch, und das war uns auch wichtig, als Firma selbst keine NS-Vergangenheit. Diese Firma hat eben mit einem, Sie haben es glaube ich gesehen, mit einem großen Steiger nun einige Tage lang diese Fassade befahren und den Putz abgeschlagen. Der erste Akt war, mal wirklich all diese Punkte, die jetzt hier abstrakt nummeriert sind, aber die letztlich Linz, Dachau, Buchenwald heißen oder Linz, wo es dann runtergeht, ganz nach ans Ende an der Westfassade sind wir zum Beispiel schon in Los Angeles, diese Form von Kartografie auf die Fassade zu übertragen. Das ist jetzt nochmal übertragen auf die Fassade die Gegend Linz-Wien, die wir gerade vorher im Diagramm gesehen haben. Und das wäre nun eine, würde ich jetzt mal sagen, auch für mich als Architektin sehr unübliche Bauzeichnung, logischerweise, auch für alle, die mit Bauen was zu tun haben und das erkennen. Aber ich muss sagen, dass wir also eine wunderbare Erfahrung jetzt mit der Baufirma auch erlebt haben, wo ich gerade in Vorbesprechungen durchbesprochen habe, wie wir Routen entsprechend vorschneiden nach der Markierung und in unterschiedlicher Form abschlagen. Also entweder vorgeschnittenen Bahnen, also das erklärt die Zeichnung eben, oder ohne vorzuschneiden und entsprechend einer bestimmten Route. Wichtig war allerdings von Anfang an mit der Baufirma besprochen, dass sie nicht sagt, wir fangen rechts oben im Eck an und schlagen ein Muster nach, sondern dass es tatsächlich darum geht, chronologisch die Form der Bewegung der vertriebenen Familie Samueli oder deportierten Familienmitglieder Samuelis tatsächlich, also chronologisch, diese Bewegungen nachzufahren an der Fassade.
Wo liegt Haifa?
Unten. Da. Da.
Es ist entsprechend den Proportionen der Fassade hier sozusagen verzerrt. Sie werden dann auch sehen, wenn Sie an der Fassade draußen sind, manche Bewegungen gehen bis an den Rand, bedeutet auch zum Teil, dass sie eben eigentlich weiter gingen, aber wir nicht mehr noch weiter in die nächste Fassade reinschlagen wollten. Ja, also Sie sehen, da wird es schon sehr komplex. Wir haben dann in einzelnen Zeichnungen gearbeitet. Also es war nicht die Zeichnung, die die Baufirma also am Kran hatte, sondern wir haben die aufgeschlüsselt und es gab dann eben 23 Zeichnungen, die jeweils eine einzelne Route beschrieben hatten. Und das ging sehr einfach und sehr leicht. Und was, interessant war auch in der Zusammenarbeit, ist, dass es zunächst mal unüblich erscheint für eine Baufirma, sowas zu bauen, ja, und gleichzeitig oder abzubauen, den Putz abzubauen und gleichzeitig aber sehr schnell ein sehr intensives Engagement, eine Motivation, das auch extrem präzise zu machen. Ja, und bis zu eben wussten, dass das eine jetzt eine Richtung war, eine Zwangsarbeiterinnenrichtung nach Linz oder das, also sozusagen die andere Route, eine Vertreibung, eine Deportation von Linz weg. Also das war dann nach der ersten Bewegung über die Fassade dann. Dann musste man fast nicht mehr mitteilen. Ja, das war unsere Zeichnung, von der wir wussten, dass sie ungefähr, wenn man das jetzt überträgt auf die Fassade, dass wir mit so etwas jetzt noch in grau-weiß zu rechnen hätten. Ich zeige Ihnen jetzt kurz am realen, also den realen Prozess der letzten 5 Tage. So ungefähr hat es ausgesehen, wie die Übertragung des Diagramms auf die Fassade. Hier, das wäre jetzt wieder das Feld rund um Linz. Sie sehen auch die Nummern, die zum Teil noch bestehen. Also man kann die Schritte der Produktion der Fassade auch noch erkennen, dort wo eben kein Putz abgeschlagen wurde. Das ist nun, ja?
Die Breite der Abschlagung ist Willkür, oder?
Nein, die Breiten, also es ist, ich hoffe, das wird ersichtlich. Es wird uns jetzt eigentlich nicht so sehr darum gehen, es zu definieren, also Ihnen sozusagen die Anleitung zu geben.
Es gibt bestimmte Regeln. Jede Route ist in sich anders, aber es gibt bestimmte Regeln. Routen, die nach Linz gehen, sind mit so wilden Ecken. Routen, die von Linz weggehen, sind gerade. Und darin gibt es nochmal andere Regeln. Also jede Route ist anders, aber es gibt Regeln.
Aber die Komplexität geht bis zu einem gewissen Grad verloren durch die völlige Abschlagung.
Ja, das ist aber... Genau. Aber nein, ich würde Ihnen ganz gerne kurz die Zeichnungen zeigen, weil es klar ist, dass zum Schluss jetzt ein sehr dichtes Feld abgeschlagen ist, das aber mit zu bedenken ist, dass es eben hier darum geht, dass sich Routen überlagern und immer dichter werden. Ja? Und das ist uns sehr klar, dass damit sozusagen das Diagramm als solches nicht mehr 1:1 lesbar ist, aber es geht ja auch um den Prozess, der sozusagen mit jeder Route hier nochmal mehr abschlägt und damit auch die nächste wieder zum Teil wegnimmt. Das ist jetzt nun der erste Schnitt, den die Baufirma hier anlegt. Hier noch ohne Firmentafel. Sie werden dann gleich sehen, ab dem zweiten Tag hat der Chef angerufen und gesagt, seid ihr wahnsinnig, ihr werdet ständig fotografiert, wir brauchen die Firmentafel am Steiger. Das geht jetzt nun wirklich von Linz weg und ist tragischerweise die erste Route von welchem Samueli? Von Ernst Samueli. Und Emil Samueli nach Dachau.
Sehr kurz nach dem Anschluss schon. Also chronologisch 1938.
Und dies ist nun eine sehr präzise, parallele Route, ganz streng vorgeschnitten und zieht sich auch gleich übers Eck. Das ist schon die zweite Route, die raufzieht nach Buchenwald. Und nun geht es eben nach der Entlassung in Buchenwald zurück nach Linz. Und Sie sehen eben hier, dass der Steiger und die Firma tatsächlich sozusagen Spur für Spur chronologisch diese Routen nachgefahren ist. Und es gab auch stets quasi nach jeder chronologischen Bewegung ein anderes Bild an der Fassade. Das ist ein Teil des Schutz, den wir mit gesammelt haben und der, dürfen wir es verraten?
Ja.
Der Teil der Installation unter der Fassade sein wird. Ja, und damit bin ich auch, ich wollte es kurz halten, wir haben natürlich 500 Fotos, weil jeder Schritt irgendwie abfotografiert wurde, aber das wollten wir Ihnen ersparen. Ich danke Ihnen.
Danke.
bevor wir in die Diskussion einsteigen, möchte ich ganz kurz noch die Gelegenheit nutzen und mich wirklich bei einem absolut fantastischen Team bedanken. Allen voran bei Gabo Heindl und Sebastian Mark, dem Historiker, die ganze Zeit mit mir gearbeitet haben, aber auch bei allen anderen Projektbeteiligten und insbesondere auch bei den zwei Bauarbeitern, Herrn Silber und dem Herrn Dorfer. Also denen verdanken wir auch sehr viel. Ich möchte auch sagen, dass dieses Projekt überhaupt nicht möglich gewesen wäre, ohne die Arbeit vieler Linzer Historiker, auf deren Schultern wir sozusagen wie Zwerge stehen. Wir haben uns auf ihre Arbeit gestützt und ohne diese Vorarbeit, ohne diese gründlichen Recherchen, die hier schon geleistet worden sind, wäre all das nicht möglich. Das wollte ich unbedingt noch herausstreichen.
Ja, herzlichen Dank, Frau Steyerl, Frau Heindl, für die Präsentation und auch sozusagen für die Erläuterungen zu dem eben auch zu dem Projekt, das ja im Grunde auch sozusagen ein Projekt ist, das aus zwei Teilen besteht. Das Projekt, das wir jetzt hier sehen, das wir auch sehen, wenn wir am Hauptplatz sind, eben ein Gebäude, bei dem in einer sehr typischen und sehr eigenwilligen Art und Weise eben Teil der Fassade fehlt, aber gleichzeitig, und dann eben auch sozusagen, wie gesagt, wie ich ihn versucht habe am Anfang zu sagen, eben auch zum Nachdenken anregt, was das jetzt sozusagen, was uns das jetzt sagen soll, außer dass das eben beim Gebäude der Putz fehlt. Und das Zweite, was ja auch schon angeklungen ist, es ist ja eigentlich sozusagen ein Projekt, das sich selbst immer wieder auch ein bisschen zerstört, indem eben die Routen sich überlagern, dass eben sozusagen das Endresultat ja eigentlich einen Teil der Komplexität wieder wegnimmt, das am Anfang vorhanden gewesen ist und das deshalb eben auch eine sehr, sozusagen auch eine komplizierte Botschaft an den Betrachter schickt. Und würden Sie jetzt sagen, dass das, was jetzt im unteren Teil präsentiert wird, eben diese Videoinstallationen, ist das jetzt einfach nur als Leseanleitung gedacht oder geht das deutlich darüber hinaus und ist aus Ihrer Sicht eben auch ein eigenständiges, sozusagen eigenständiges Filmprojekt, das damit zusammenhängt? Oder vielleicht können Sie die beiden Projekte einfach nochmal ganz kurz sozusagen miteinander irgendwie erklären, wie die beiden aus Ihrer Sicht zusammenhängen?
Die beiden Projekte gehören notwendig zusammen. Okay. Also die beiden Projekte gehören notwendig zusammen. Also keines kann ohne das andere existieren. Das eine ist sozusagen eine abstrakte Umsetzung, die im Grunde eine sehr einfache Botschaft hat. Und ich glaube, man muss diese Komplexität überhaupt nicht zur Gänze zur Kenntnis nehmen. Es reicht zu sehen, das Gebäude wird freigelegt. Es ist ein Versuch, die Geschichte dieses Gebäudes freizulegen. Das Gebäude wird sichtbar gemacht, und zwar in einem Zustand, in dem es während des Rohbaus war. Wir gehen zurück in der Zeit. Wir machen das Gebäude sichtbar. Diese Ebene ist wahrscheinlich die erste, die Menschen sehen, oder weiß ich nicht, ich hoffe, sie sehen das, wenn die auf dem Hauptplatz stehen. Und das ist schon genug als Einstieg. Wenn es darum geht, diese Komplexität nachzuvollziehen, empfiehlt es sich natürlich, die Videoerzählungen alle genau anzusehen, weil ich glaube, dass sich dann ein Großteil der Komplexität erschließt. Ja? Das ist aber auch nicht unbedingt nötig. Für mich ist der untere Teil der dokumentarische, der konkrete, wo es um konkrete Menschen geht, konkrete Geschichten. Und das ist sozusagen ein abstraktes Zeichen, das die Aufmerksamkeit wirklich auf das Gebäude selbst lenken soll.
Ich hätte jetzt noch einige Fragen, die ich ganz gerne auch nochmal stellen möchte, aber ich kann die auch noch gerne zurücknehmen. Ich denke, wir sollten vielleicht auch schon mal beginnen, auch die Diskussion zu öffnen. Und es gab ja schon auch so einige Nachfragen jetzt auch während des Vortrags. Das ist ja auch etwas, was hier im Kepler-Salon durchaus erwünscht ist, dass man das eigentlich, dass es einfach sowieso von Anfang an sehr diskursiv ist und keine Vortrags- und Diskussionssituation ist. Also falls es von Ihrer Seite jetzt dann dringende Wortmeldungen gibt, dann bitte um ein kurzes Zeichen.
Sie haben ja gesagt, dass die Spuren chronologisch gemacht worden sind, von Linz weg nach Linz zurück. Wird das in der Ausstellung dokumentiert, dass man das faktisch nachvollziehen kann? Weil wenn ich jetzt das Gebäude sehe, habe ich keine Ahnung davon. Also kann man das dann dort mehr oder weniger verfolgen? Aha, dort ist begonnen worden und so die einzelnen Schritte, wie sie jetzt im Foto ist, ist dann dokumentiert?
Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Also ich werde versuchen, das nachzuliefern, weil wir haben den ganzen Abschlag natürlich gefilmt und man kann das wie im Zeitraffer, also ganz schnell dann zeigen, wie das Muster an der Fassade entsteht. Jetzt haben wir natürlich den Abschlag heute abgeschlossen und bis Freitag schaffe ich das nie und nimmer.
Aber es wäre geplant.
Ja,
ja,
vielleicht in 2-3 Monaten wird das eine der existierenden Erzählungen ersetzt.
Ja. Soll ich jetzt gleich?
Okay,
gut. Ich möchte noch ein paar Fragen stellen zum Entstehen des Kunstwerks, dieses zweiteiligen, unter Anführungszeichen, wobei ich die Zweiteiligkeit durchaus sehr synthetisch auch erlebe, also die gehören wirklich zusammen, meiner Meinung nach. Mir gefällt es auch sehr gut, ich bin tief beeindruckt, mein Kompliment an euch beide und an das ganze Team, das Sie erwähnt haben. Was mich interessiert, ist jetzt noch sozusagen der Aspekt von euch Produzentinnen zu dem Ganzen. Es gibt ja eine Reihe von Entscheidungen zu treffen an so einem Projekt, zum Beispiel die Entscheidung, wo mache ich es, also an welchem Teil der Fassade. Zum Teil gibt es wahrscheinlich auch pragmatische Randbedingungen, die einige Entscheidungen vorwegnehmen, die ich dann gar nicht mehr selber treffen kann. Das ist eine Frage von mir, die mich noch interessiert dazu. Und die zweite ist... Jetzt ist sie mal runtergefallen. Vielleicht beantworten Sie die erste und die holen wir die zweite inzwischen wieder hoch.
Also zunächst war es geplant, also meine erste Idee war, das donauseitig zu machen. Aber aus verschiedenen Gründen war das eigentlich keine gute Idee. Zunächst, weil dann die gesamte Donaufassade wieder hergestellt hätte werden müssen. Aber dann auch, weil es keinen wirklichen Standpunkt gibt von der anderen Donauseite aus, von dem das wirklich zu sehen ist. Und wir dachten dann, dass es am Hauptplatz auf einer kleineren Fläche tatsächlich ein stärkeres visuelles Zeichen setzt, als wenn wir auf der Donauseite nur eine Ecke quasi abschlagen.
Das freut mich, dass Sie diese Entscheidung getroffen haben und nicht das Bundesdenkmalamt oder nur das Geld oder so. Das finde ich sehr gut, weil ich auch, also ganz spontan, weil ich mir auch denke, dass es hier sozusagen mehr unter uns ist, also mehr an den Leuten dran ist am Hauptplatz. Das finde ich sehr spannend dran, wobei es natürlich noch immer die zwei Gebäude gibt und dann natürlich jetzt auch noch die Seitenentscheidung dazu kommt. Meine zweite Frage, die ich inzwischen wieder habe, ist die gewesen, inwiefern, also was mich jetzt interessiert bei euch beiden ist, wie geht das, also wo ist der Kopf und wo ist die Intuition? Also es hat in der Videoinstallation diese Muster gegeben von den ausgekreuzten, gelöschten Dokumenten und so, die dann nochmal rausgeholt worden sind, wahrscheinlich von euch beiden. Und da interessiert mich jetzt, inwiefern wann ist in dem Prozess irgendwo eine intuitive Vorahnung für so etwas entstanden oder wie ist es dann konkret zu dieser sogenannten abstrakten Übersetzung gekommen?
Also ich kann kurz erzählen zur Entstehungsgeschichte, die überhaupt nicht in der Form so linear war, sondern es gab die historische Recherche und es gab parallel dazu die Diskussion mit dem Denkmalschutz. Es gab die Frage danach, also wenn man die zwei Seiten hat und jetzt mal nur sagt, das einfache Konzept Putz abzuschlagen, wie schlägt man ihn denn ab? Ja? Man könnte jetzt sagen, von unten nach oben, von rechts nach links, von der Mitte raus, rund um die ersten zwei Fenster, also was ist sozusagen, und da gab es sehr viele intuitives Ping-Pong, also zwischen uns, Wien und Berlin, in Form von, wir wussten schon, dass es irgendwie zu tun haben würde mit der Form, also auch wirklich mit der Form des Abschlagens, ja, und das hat es ja jetzt auch, dass man sagt, okay, was ist denn, wie würde denn die Baufirma hier an den Putz rangehen? Ja? Und damit geht es schon irgendwo um Richtung. Es geht darum, man schneidet vor oder schneidet man den Putz nicht vor. Und diese Übersetzung, das Diagramm heranzunehmen, also sozusagen, auf dem aufzubauen, ist dann eigentlich relativ spät passiert, wo parallel dazu eben diese Übertragung der historischen Recherche in diese Zeichnung entstanden ist, die sehr viel Zeit und sehr präzise entwickelt worden ist. Und da dann klar war, dass das eigentlich in seiner Dynamik eine gute Basis gäbe für die Form des Abschlags.
Das war im Übrigen, also nur um das zu betonen, eine wirklich interdisziplinäre Zusammenarbeit. Die Grundidee für den Abschlag kam von uns, aber die Grundidee für dieses Muster kam vom Herrn Raffitz-Eder, vom Historiker. Also wir haben sozusagen alle unsere Intuitionen zusammengeworfen.
Aber darf ich vielleicht nochmal ganz kurz nochmal nachfragen, weil es ist jetzt zweimal schon das Bundesdenkmalamt angesprochen worden. Wenn man mit dem Bundesdenkmalamt in Österreich vertraut ist, ist das ja eigentlich ein sehr unwahrscheinlicher Anblick. Ja, ich meine, das ist ja nicht etwas, was sagen, dass dem Bundesdenkmalamt zuzutrauen ist, dass das sozusagen sofort mal genehmigt wird. Können Sie vielleicht mal ganz kurz sagen, was hat das Bundesdenkmalamt so spannend gefunden, dass Sie über Ihren eigenen Schatten gestiegen sind?
Ja, also ich glaube, da müssen Sie das Bundesdenkmalamt fragen. Aber also es ist so, dass, die Genehmigung für das Projekt kam am 15. Januar, das heißt 5 Wochen vor der Eröffnung. Wir arbeiten aber schon seit Ende August dran. Das heißt, wir wussten ein halbes Jahr lang nicht, ob dieses Projekt überhaupt zustande kommt oder nicht. Und seit 5 Wochen tun wir nichts mehr anders. Also die Genehmigung kam und seitdem sind wir eigentlich nur noch in diesem Projekt versunken.
Wobei ich möchte dazu sagen, dass es gab ja 2 Themen bundesdenkmalamtsmäßig. Das eine ist die Form des Abschlags, wo ich auch sagen will als Architektin, in dem Moment, wo man sagt, dass es zurückführbar ist in den Originalzustand, kann es beim Bundesdenkmalamt eigentlich nicht um die Frage der Form für ein Jahr gehen. Ja? Auch nicht um die Frage der Auseinandersetzung hier, wie abgeschlagen wird. Worum es sehr wohl ging, ist um die Zusammensetzung des Putzes, die Frage danach, ob es ein historischer Putz ist, wie leicht es sich lösen lässt. Und das war eine Frage, die sehr wichtig war und die kurz das Projekt erschüttert hat. Daraufhin haben wir im Dezember noch einen Probeabschlag organisiert mit einer Baufirma, mit Steiger und hatten die Genehmigung, einen Quadratmeter abzuschlagen. Denn wir damals eigentlich, da hatten wir auch schon die Idee der Routen, das heißt auch damals auf dem einen kleinen Quadratmeter haben wir das auch schon mal getestet. Und gleichzeitig gab es einen Gutachter vom Bundesdenkmalamt, der dabei war und eben feststellte, dass sich der Putz leicht lösen lässt. Und wir haben uns das, und da hat mir dann tatsächlich meine Arbeit am Filmmuseum in der Albertina geholfen, weil wir uns dann nochmal in Wien vor die Albertina gestellt haben, wo wir auch Teile des Putzes radikal entfernt haben und dann wieder verputzt und das sehr wohl machbar ist, ja, so rein technisch. Was wichtig war für das Bundesdenkmalamt, war zu gewährleisten, dass dass es finanziell abgesichert ist, dass es danach auch noch sozusagen gemacht werden wird.
Zu dieser visuellen, gewalttätigen Abschlagen der Fassade hätte ich eine Frage insofern. Wie bringt man es den Besuchern und Gästen von 09 klar, ein ganzes Jahr hindurch, die einfach nur kommen, schauen, natürlich auch etwas erleben wollen. Sie werden erleben, dass dieses Haus einfach ja durchwegs vom Putz befreit worden ist. Wie erklärt man diesen Menschen das und das langfristig hindurch, dass es nicht nur in unserem Kreis bleibt? Sie haben es wohl zuerst angesprochen, in welcher Form man es klar macht. Aber ich glaube doch, ein ganzes Jahr hindurch oder auch vielleicht bis, wie Herr Heller glaubt, 09 bis 19, bis 15 geht, also der Zeitraum, bleibt das so lange oder wann wird es wieder rückgängig gemacht und wieder neu gestaltet? Also und, ja, bitte noch einmal. Und natürlich auch, worin liegt die Finanzierung? Das ist ja kein Kinderspiel, das hier zu gestalten, aber auch wieder rückzugestalten. Bitte sehr.
Also es ist ganz konkret geplant, dass nach dem Jahr 2009, sobald die Witterung es zulässt, dass das wieder verputzt wird. Finanzierung liegt ganz konkret bei Linz 09.
Im Übrigen auch bei der Bundesimmobiliengesellschaft, genau. Das ist die Eigentümerin dieses Hauses, die auch ein Interesse daran hat, dass die Geschichte dieses Hauses erforscht wird. Es gibt tatsächlich keine Publikation, die sich wirklich mit der Baugeschichte beschäftigt. Ja. Also ich denke, sie haben auch ein Interesse daran zu wissen, also die Umstände zu klären, unter denen das Gebäude errichtet wurde. Das heißt, sie sind an der Finanzierung auch beteiligt.
Und wird es auch eine Publizierung geben hinsichtlich dieser Gestaltung in weiterer Folge?
Ja.
Wann erscheint diese Publizierung? Nicht erst Ende oder auslaufend 09?
Also wir hoffen, dass es im Juli erscheinen kann. Allerdings waren wir jetzt so mit, also wir sind sehr wenige Menschen im Team und wir waren jetzt so damit beschäftigt, das zu realisieren. Das heißt, wir müssen für die Publikation um Geduld bitten, aber diese Ergebnisse werden auch publiziert werden.
Und wer erstellt die Publikation?
Wir?
Ihr, Sie, ja. 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 Gut, danke schön. Hier.
Ich möchte so gern auf der Fassade lesen können. Und Sie haben erzählt, es wurde der Unterschied gemacht zwischen den vorgeschnittenen Linien und den abgeschlagenen Linien. Wenn ich mir jetzt die Fassade anschaue, ich stehe am Hauptplatz und sehe links oben eine wahrscheinlich einfach abgeschlagene Linie und rechts daneben die geschnittene. Welcher Weg ist der abgeschlagene vom Charakter her? Welcher ist der vorgeschnittene?
Also es gibt zwei Differenzierungen. Die abgeschlagenen führen nach Linz. Die geschnittenen führen von Linz weg. Ich zeige Ihnen jetzt nur mal zur Information die Routen, die in dem Video zu sehen waren, über die Familie Samueli. Wenn hier Linz ist, ist hier, Entschuldigung, um die Ecke, Dachau, Buchenwald, zurück nach Linz. Hier flieht der eine Sohn der Familie Samueli, Napoli, Triest und dann um die Ecke nach Amerika. Hier wird der Sohn Ernst nach Nisko deportiert und flieht dann Richtung Lwów oder Lviv oder Lemberg, wie man es auch nennen will, wo er dann verschwindet. Hier wird die Mutter deportiert nach Izbica. Sie kommt schon wahrscheinlich auf dem Weg ums Leben. Das ist die Route des Vaters Samueli, der Richtung, der hier ungefähr in Haifa ist und dann weiter südlich bis nach Mauritius fährt. So können Sie sich vorstellen, dass jeder dieser Routen eine Geschichte hat, die dann unten in den Videoinstallationen erläutert wird.
Ich möchte in der Fassade nicht lesen können und ich möchte in der Fassade lesen können. Das heißt, einerseits ist es für mich persönlich nicht relevant, dass ich jetzt an der Fassade genau nachvollziehe, was Sie jetzt erklärt haben. Und andererseits will ich es wissen, was Sie heute im Groben erklärt haben uns und was wir ja unten im ehemaligen Schirmacher-Geschichte, wie immer das Ding da heißt, ja auch nachvollziehen können. Und auch in der Publikation, so nehme ich an. Was ich faszinierend finde, ist, dass es eben geht, und das zeichnet Sie als Produzentinnen dieses Kunstwerks aus, beide Lesarten zu entwickeln. Ich kann mich sozusagen historisch vertiefen und mit Aha und Erschütterung Geschichten nachvollziehen, und ich kann auch vorbeigehen oder vorbeilaufen am Weg zur Straßenbahn und mich umdrehen und auf einmal ein Gebäude erkennen in einer Stadt, das ich bisher zwar immer wusste, aber jetzt auf einmal, weil es anders ist als vorher, erst wirklich bewusst das erste Mal oder vielleicht ein zweites Mal bewusst, nachdem ich das erste Mal irgendwann vor Jahrzehnten nicht in Linz war, wahrnehme und mir denke, jössers, na, jetzt haben sie das ganz zerkratzt oder sonst was. Ja. Und diese Wunde oder diese Verletzung oder dieses jetzt auch sozusagen sichtbare Blut, architektonisch gesprochen, ja, jetzt fehlt die Haut, ja, jetzt ist das offen und hat noch nicht zu bluten angefangen. Das ist immer der Moment, wo es auch noch nicht weh tut oder so, wenn man sich gescheit, wo eben die Haut runterfetzt, sage ich mal, ganz bewusst so dramatisch. Genau dieser Moment ist sozusagen hier erstarrt, meiner Meinung nach, so lese ich das Gebäude. Und das hält eben den oder diejenige, die da zur Straßenbahn läuft, für 2 Sekunden in. Und das reicht dann schon, finde ich, weil wahrscheinlich wird man dann oder sie dann, wenn man die Zeitung liest und irgendwas über das Gebäude liest oder eben wieder eine Spur in meinem Leben reinkommt über das Gebäude, genau dieses Bewusstsein eben schon vorformuliert haben, dass man es dann wirklich liest. Ja? Und genau das, sage ich, zeichnet dieses Kunstwerk aus, und das freut mich auch sehr, dass es wirklich gelungen ist. Mein großes Kompliment, als Architekt weiß ich auch, was das heißt, mit dem Bundesdenkmalamt zu arbeiten. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht so einfach war, und ich finde es fantastisch, dass Ihnen das gelungen ist. Freut mich sehr.
Ich wollte nur ganz kurz auch einen Eindruck von mir dazu geben, zu dem, dass es offenbar irritiert, dass die Prozesse oder die Wege nicht nachvollziehbar sind, dann, wenn alles abgeschlagen ist. Das ist jetzt so oft gekommen. Ich muss sagen, mein Eindruck dazu, und ich bin Historikerin, da ist das, dass das für mich sehr sinnbildlich auch was widerspiegelt. Ja. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ausgehen von dieser Familie Samueli, von diesen unheimlich komplizierten Geschichten, die man rekonstruieren kann, mit vielen, vielen Wegen, vielen Entscheiden, vielen Zufällen, vielen Komplexitäten, dann bleibt am Schluss aber trotzdem ein ganz brutal einfaches Bild übrig, ja, ein leergeräumtes. Und wenn wir jetzt die Vertreibungsgeschichten der Linzer Juden rekonstruieren, dann ist das unheimlich komplex und schwierig und man kann tausendseitige Bücher drüber schreiben. Es ist auch schon, Gott sei Dank, was drüber geschrieben worden. Aber das, was übrig bleibt, ist ein ganz einfaches Fakt, dass es diese ehemalige Gemeinde hier nicht mehr gibt und dass es die Menschen nicht mehr gibt und dass es eine leergeräumte Fassade einfach ist. Und von dem her finde ich das unheimlich sinnbildlich sehr gut und sozusagen auch völlig wurscht, ob ich die einzelnen Wege nachvollziehen kann oder nicht. Also, wobei ich es aber toll finde, dass es dann in der Installation, in der Ausstellung trotzdem möglich ist, einzelnen Spuren dann trotzdem nochmal nachzugehen. Ja.
Also wurden Sie eingeladen, haben Sie eine Zeit eingeladen, haben Sie sich selbst damit beschäftigt, die Genesis dieses Projektes, wie kam es dazu überhaupt, Sie haben ja mit Linz an sich nicht wirklich etwas zu tun.
Ja, das ist eine interessante Frage. Kann ich beantworten? Ja, also das Projekt kam so zustande, dass ich und mehrere andere, ich glaube 4 oder 5, das weiß ich aber nicht genau, gebeten wurden, an einem Wettbewerb teilzunehmen. Es gab eine Ausschreibung und verschiedene Menschen wurden gebeten, Projekte einzureichen. Dann konzentrierte sich irgendwann nach einer sehr langen Bedenkphase, kristallisierte sich dieses Projekt als das heraus, das, wenn es überhaupt geht, realisiert werden soll. Das ist die Genese des Projekts. Ich glaube, also wenn ich die Frage richtig raushöre, dann glaube ich, geht es darum, ob Leute, die nicht aus Linz kommen, so ein nicht gut. Ich werde die Frage, auch wenn sie nicht gestellt wird, beantworten. Ich stelle sie mir selber. Können Sie das? Ja. Das Interessante ist, das Gebäude wurde nicht von Linzern gebaut. Das Gebäude wurde nicht von Linzern gebaut. Es wurde nicht von Linzern entworfen. Es hat mit sehr vielen Orten in der Welt was zu tun. Natürlich kennen sich Linzer besser mit dem Gebäude aus. Sie sind daran gewöhnt. Ja, sie sehen das täglich. Aber ich glaube nicht, dass das bedeutet, dass automatisch jemand, der in Linz wohnt, einen engeren Zugang zu diesem Gebäude hat. Das Gebäude steht in Linz, aber es hat nicht nur mit Linz zu tun.
Das war auch nicht ein
okay.
Nein, ich vermissen, ja. Die Idee ging von Linz 09 ja. aus ja. und es gab einen beschränkten Kreis von Historikern und Künstlern, die eingeladen wurden, sich
genau.
den Kopf zu zerbrechen.
Ja.
Aber es ging dezidiert schon um dieses Gebäude.
Ja.
Sozusagen war die Frage nicht. Mich hat interessiert, in dem Video, das Sie uns gezeigt haben, hat die Auslöschung ja offenbar eine relativ große Bedeutung mit den Kreuzen, die Sie uns gezeigt haben. Finden diese Kreuze auch irgendwo in der Fassade oder in den Installationen eine Entsprechung?
Nein, das war die Idee, aber sie ließ sich nicht konkret umsetzen. Ja. Ich hätte das gerne auf der Fassade umgesetzt, allerdings ausgerechnet die Menschen, die sozusagen mit dem Bau in Verbindung stehen, wurden nicht auf diese Weise ausgestrichen. Insofern war es, ich hätte das gern gemacht, aber es hätte historisch nicht mehr gestimmt. Es war mir trotzdem wichtig, das im Video zu zeigen, wie diese Durchstreichung die weitere Auslöschung vorwegnimmt.
Wenn Sie setzen sich jetzt, was ich ganz spannend finde jetzt auch in dieser Diskussion, sind eben auch so die unterschiedlichen Lesarten, die auftauchen. Das ist eben auch so das, was ich eigentlich gehofft habe, dass das heute auch passieren wird, dass wir jetzt nicht nur einfach so die autoritative Lesart von Ihnen mitgeteilt bekommen. Das ist ja auch wirklich schön, einfach da mehr einen Einblick zu bekommen in den Kontext, sondern dass sich eben auch in der Diskussion unterschiedliche Aneignungsformen ergeben. Ich meine, Sie haben das sehr schön gesagt, Sie wollen eigentlich beides gleichzeitig. Und das ist ja auch das, was mich eigentlich interessiert. Wenn ich das sehe, Ist es etwa diese Irritation, es macht neugierig, gleichzeitig frage ich mich, was ist es eigentlich? Ja, welche, gibt es eine Botschaft? Ich meine, ich unterstelle das einmal, dass es eine Botschaft geben kann oder geben soll. Aber die Botschaft ist eben sehr schwer zu entschlüsseln und da fand ich auch ganz spannend, ihm zu sagen, gut, ich meine, die Botschaft, dadurch, dass sie sozusagen so in einer gewissen Weise obskur ist, reflektiert sie eigentlich auch sozusagen den Gegenstand, der eben auch, ich meine, das Verschwinden, die Art und Weise, wie eben hier sozusagen Biografien verschwinden, ausgelöscht werden, das ist etwas, das eben auch sozusagen ebenso wenig fassbar ist. Was dann eben auch ganz spannend ist für mich noch aus einer anderen Perspektive ist, die Art und Weise, gerade für mich als Historiker, wenn man sich das Ganze als Geschichte vorstellt, also sozusagen als, ja, als Geschichte, als geschichtswissenschaftlicher Seite, dann ist es ja eine ganz spannende Verbindung zwischen Geschichten und Geschichte. Ich meine, Sie erzählen die Geschichte dieses Hauses über Geschichten. Und da denke ich, das ist ja eine ganz interessante interdisziplinäre Spannung, die da kommt. Sie haben gesagt, Sie arbeiten mit Historikern natürlich zusammen, aber es ist ja eigentlich jetzt, Sie sind ja keine, in einer gewissen Weise glücklicherweise auch keine Historikerinnen, ja? Sonst würden Sie vielleicht etwas ganz anderes machen, das auch viel weniger spannend wäre, würde ich jetzt mal einfach sozusagen selbstkritisch anmerken, sondern... Aber wie gehen Sie damit um, mit dieser Spannung zwischen Geschichten und Geschichte? Und ich meine, gerade bei den Geschichten vielleicht auch mal nachzufragen, ich meine, Sie haben ja ein paar Geschichten auch präsentiert, gerade eben auch von den Zwangsarbeitern. Da gibt es natürlich mehrere Zwangsarbeiter. Die, ich meine, bei den Samuelis ist klar, das sind die Leute, denen sie sozusagen, die früher dort diesen Ort bewohnt haben. Und die sind natürlich ganz wichtig im Mittelpunkt. Bei den anderen, ist das mehr willkürlich oder gibt es da ebenfalls sozusagen so ganz klare Bezüge, eben sozusagen mit den Leuten, die jetzt irgendwie als Steinmetze in den Lagern gearbeitet haben. Da gab es ja mehr davon, als diesen einen, den Sie vorgestellt haben.
Ja, gut, also diesen, wenn wir über den Steinmetz reden, haben wir uns auf ihn konzentriert, weil er ein Interview gegeben hat, in dem er diese Arbeit beschreibt. Was die Zwangsarbeiter und auch Zwangsarbeiterinnen betrifft, geht es um konkrete Personen in dieser Landkarte. Wobei man dazu sagen muss, dass die oft nicht am Gebäude oder an der Baustelle selber waren. Weil es sind ja viele Menschen am Bau eines Gebäudes beteiligt. Auch die, die sozusagen die Teile herstellen woanders oder die Baracken bauen oder was weiß ich. Ein Komplex dreht sich um die Geschichte von ukrainischen Zwangsarbeiterinnen, die in einer Firma in Wien saßen, namens Trägerwerk, und Teile für den Bunker, den gasdichten Bunker, hergestellt haben. Das heißt, wir haben uns bemüht, auch die Geschichten von Menschen zu integrieren, die nicht direkt am Ort waren, was auch daran liegt, dass auf einer Baustelle meistens nur Männer arbeiten. Also um die Geschichte von Frauen zum Beispiel auch mitzuerzählen, mussten wir den weiteren Kontext mitbeleuchten.
Falls das nicht so deutlich geworden ist, es gibt hier eben, ohne die Lesart sofort nochmal wieder vorwegzunehmen, aber durch diese Schichtung an Linien, da sind ja all die unterschiedlichen kleinsten Orte in der Ukraine sehr genau markiert, die dann wiederum ein Feld geben, die das sozusagen in die Mitte wie Linz zieht.
Ich hätte eine Frage an den Historiker und eine an die Architektin, die an den Historiker ist. In den Oberösterreichischen Nachrichten wurde jetzt von einigen Historikern, glaube ich, über das Gebäude aus aktuellem Anlass berichtet. Und da wurde geschrieben, eigentlich wurden diese Gebäude schon vor der Nazizeit geplant. Jetzt kommt aus dem Film hervor, 1939 wurde die Planung gemacht. Was ist jetzt richtig oder waren das andere Gebäude, die da geplant wurden? Und an die Architektin, wenn nach einem Jahr sozusagen wieder der Urzustand hergestellt ist und die schöne neue Fassade dran ist, was würden Sie sich wünschen, dass mit den Gebäuden weiter passiert? Was sollte man machen? Sollten sie bestehen bleiben wie bisher oder etwas anderes?
Sollen wir die historische Frage zunächst
klären? Ja, also, möchtest du was sagen, Sebastian?
Also, soweit ich das herausfinden habe können, gibt es zum Teil Vorentwürfe, auf die sich der Roderich Fick, heißt der Architekt des Gebäudes, eventuell bezogen hat, die im Umfeld der Linzer Stadtverwaltung entstanden sind. Entscheidend ist aber, dass es mit der Übernahme der Patenstadt durch Hitler und der
der Schaffung dieses groß angelegten Neugestaltungsprogramms eine recht monumentale Planung für Linz gab, deren erster realisierter Teil eben dieses Gebäude ist, das auch zu dann von diesem Architekten 39 entworfen und begonnen worden ist.
Ich beantworte die architektonische Frage kurz. Also wir haben sehr lange diskutiert. Zum einen wusste ich, dass die Frage kommen wird, weil das Gebäude ja im Moment heiß diskutiert wird. Ne? Sehr wichtig ist uns, dass es ein temporäres Projekt insofern ist, als es darum geht, sozusagen sich stets aufs Neue damit auseinanderzusetzen. Zu dem Entwurf von Krzyżanitz, der im Moment in den Zeitungen sichtbar ist, was ich nicht nachvollziehen kann als Architektin, ist, wenn man die Axialität und Symmetrie und damit sozusagen die Macht imposante Gewaltgeste nochmal sozusagen verstärkt über diese symmetrischen Glastürme. Insofern kann ich diesen Juryentwurf überhaupt nicht nachvollziehen und würde auch hoffen, dass das massiv überarbeitet wird, weil das sozusagen eine Form ist. Also es gab dann kurz einen Grafik, der in irgendeiner Zeitung lustigerweise schon die halb abgeschlagene Fassade in den Krzyżanitz-Entwurf eingemontiert hat. Und daraufhin haben wir festgestellt, das Einzige, was diese Symmetrie und diese Gestik, sozusagen dieser Brutalität, hier einen Ort zu markieren, gestört und damit sozusagen verändert hat, war der Abschlag, der aber natürlich mit dem Entwurf nichts zu tun hat.
Man muss aber dazu sagen, es ist jetzt unfair, dass aufgrund von Photoshop-Montagen in Zeitungen zu beurteilen.
Nein, also ich glaube, darum geht es nicht, Entschuldigung, ja. Aber mir ging es nur darum zu markieren, diesen Moment auch nochmal, wie deutlich es war, dass zumindest das Foto von dem Wettbewerbsentwurf, und ich kenne ihn leider nicht viel mehr, allerdings würde ich sehr problematisch finden, sozusagen so eine Geste in der Einfachheit dann nochmal in den Raum zu setzen.
Ich denke, was interessant ist, ist die Debatte selber. Ich glaube, die Debatte wird jetzt erst anfangen um die Brückenkopfgebäude und das, was damit geschehen soll. Und ich glaube, dass das auf alle Fälle ein sehr wichtiger Schritt sein wird, die Auseinandersetzung. Und insofern kann man jetzt diese Juryentscheidung auch begrüßen, weil sie die Debatte anstößt. Ja. Nicht aufgrund des Ergebnisses unbedingt.
Ich möchte mich gleich daran anschließen, nachdem ich auch Architekt bin, kenne die ganzen Geschichten auch. Ich selbst unterrichte auch in dem Gebäude, sogar Architektur, also ich bin mehrfach betroffen. Ohne den Entwurf zu kennen, ganz persönlich glaube ich das auch, und ich glaube, wir sind in einer fetten Mehrheit unter den Architektinnen in Österreich, die haben alle, wenn sie das erste Büdel sehen, reißt es an jeden von uns, wenn wir uns denken, jetzt machen die das Gleiche noch einmal, was die Nazis auch schon getan haben, ganz salopp gesagt. Das ist sehr verkürzt, das stimmt, aber in der Verkürztheit hat es natürlich auch seine Bedeutung, weil das wirkt halt auch gleich mal schnell, und zwar innerhalb von ein paar Millisekunden am Anfang, so wie ich auch vorher sagte, dass das auch in Millisekunden wirken kann. Und da möchte ich noch eine Leser dazufügen, und mir zeigt, weil mir, es tut mir leid, ja, ich habe keine Fragen, mir fällt nur immer ein, was ich da drin alles sehen kann. Ja. Das finde ich eben das Spannende an so einem Kunstwerk, je mehr Möglichkeiten es gibt zu lesen, desto spannender ist es für mich, weil es eben debattenfördernd ist. Ja. Und eine Leser, die ist ja auch eine erschreckende Parallele sozusagen, historisch gesehen, man hat hier minutiösest geplant, ja, wirklich Zentimeter beschrieben auf dieser Fassade, ja, um dann ein Bild des Schreckens zu hinterlassen. Ja. Das ist eine sozusagen, weiß nicht bewusst auch, aber jetzt zum Schluss eine Parallele zu zum Beispiel, wie es Richard Sennett in seinem Buch über das Handwerk jetzt vor kurzem geschrieben hat, wie auch ein Herr Oppenheimer oder ein Herr Eichmann minutiöses ihr Handwerk betrieben haben und eigentlich eine schreckliche Tat soll verbringen. Das ist jetzt ein, bitte sich nicht erschrecken, ja, diesen Vergleich will ich natürlich jetzt nicht ganz gelten lassen, aber eine Parallele ist vorhanden und die finde ich gut dran. Auch die finde ich gut, weil das sind alles Eigenschaften an einem Kunststück, das die Debatte fördert, und die Debatte hat vor allem ein große Qualität, sie wird Aufklärung bringen und deswegen finde ich es gut.
Können Sie noch ganz kurz, mir ist einfach persönlich ganz wichtig, dass Sie auf das eingehen, was die Dame gesagt hat, mit dem, wie ich das erlebt, wenn ich Linz zerstört erlebt habe und jetzt sehe ich, wie dieses Gebäude wieder zerstört wird. Das ist ein wichtiges emotionales Beleuchten.
Ich denke, das ist ein sehr wichtiger, eine sehr wichtige Lesart. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Lesart. Ich glaube, dass sozusagen die Summe, oder das klingt vielleicht blöd, aber die Überschneidung all dieser verschiedenen Lesarten letztendlich das ergeben wird, was diese Arbeit bedeutet. Also uns gehört die Arbeit nicht. Ja? So wie sie gelesen wird, so ist sie dann. Und das ist sie dann auch. Und deswegen finde ich diese Lesart sehr wichtig und sehr interessant. Ich nehme sie jetzt einfach zur Kenntnis, weil ich kann sie nicht kommentieren. Ich lasse sie so stehen.
Ja. Ich meine, ich fand das eben auch ganz spannend, dass Sie eben sozusagen von einer Zerstörung gesprochen haben. Und gerade von einer Zerstörung würde ich jetzt angesichts dessen gar nicht so. Ich meine, sozusagen, ich denke, das Gebäude an sich ist aus meiner Sicht ja nicht zerstört. Es ist, für mich war eigentlich mehr, als ich das am Anfang gesagt habe mit der Alltäglichkeit. Also für mich ist das eigentlich eine alltägliche Geschichte. Wenn Sie sich erinnern, wie viele Häuser gibt es in Linz, bei denen gerade der Putz abgeschlagen wird. Ich meine, wenn wir glücklicherweise oder sozusagen vielleicht, es ist eben nicht zu jedem gibt es eine Veranstaltung dieser Art und nicht zu jedem kämen Sie alle zu dieser Veranstaltung, sondern es gibt eben bestimmte Gründe, weshalb es besonders irritierend wirkt, wenn bei einem Haus der Putz fehlt. Und ich denke nicht, weil das Haus dann dadurch zerstört wird, sondern weil eben eher unsere Erwartung gestört wird. Und ich denke, das ist eben das Spannende. Und ich denke, die Art und Weise, wie wir mit dieser Störung umgehen, ist ganz unterschiedlich. Ich meine, und wie wir auch gehört haben jetzt auch schon, das finde ich eben das Spannende, dass wir eben auch jetzt in der Diskussion diese unterschiedlichen Perspektiven, Aneignungsformen, Umgangsformen mit dieser Störung eben auch in den Blick bekommen.
Ich möchte vielleicht noch ganz kurz was dazu sagen. Für mich war das Erstaunliche an diesem Gebäude beziehungsweise an der Geschichte der Umstand, dass ich das Gefühl hatte, dass es durch Zerstörung gebaut wurde. Ja. Also desto höher das Gebäude wurde, desto mehr wuchs sozusagen die Verwüstung und Zerstörung darum herum. Das wird auch in einer Videogeschichte wirklich so versucht zu verdichten. Man sieht den Abschlag aber rückwärts. Also jemand haut mit dem Hammer aufs Gebäude und baut das dadurch. Der Putz spritzt hin. Durch Gewalt und Einwirkung wird das Gebäude gebaut. Das war für mich was sehr, sehr wichtig war. Oder sehr, sehr, sehr auffällig in dieser Baugeschichte.
Ich wollte auch noch ganz kurz darauf eingehen und Ihren Begriff der Störung hier nochmal markieren, weil es ja, wenn man eben genau hinsieht, man sieht, dass hier sehr präzise eigentlich, also eben sehr wenig zerstört ist, sondern eigentlich sehr präzise vorgeschnitten ist. Und das habe ich am Anfang auch gemeint mit dieser Präzision des Putzabschlagens, ja, die hier sehr gezielt auch eingesetzt ist. Ja. Ich glaube, das lässt sich ganz gut erkennen.
Ich möchte was zur Dominanz der Brückenkopfgebäude sagen, also dieser Nazi-Gebäude. Ich glaube, dass die monarchistischen Gebäude eine größere Fläche zum Hauptplatz hatten als dieses sogenannte Nazi-Gebäude. Und ich finde es tendenziell und eigentlich nicht sinnvoll, diese Diskussion in diese Richtung zu führen. Sie stehen und sie sind. Und jetzt zu sagen, jetzt geben wir sie wieder weg, weil sie in einem Unrechtsregime gebaut wurden, ist eigentlich nicht sinnvoll. Und die Dominanz ist nicht größer als die Dominanz der vorher dort abgelösten Gebäude. Was anderes erscheint mir sinnvoll oder überlegenswert, und zwar die jetzige Geschichtsbearbeitung erfolgt durch Abschlagen des Verputzes. Und die letzte größere bauliche Maßnahme an diesem Gebäude war die Anbringung des Verputzes an der Ostfassade. An der Ostfassade waren mehrere Jahrzehnte kein Verputz, weil dort sollte ja weitergebaut werden und durch das Kriegsende ist es nicht mehr zum Weiterbau gekommen. Die Fassade blieb jedoch unverputzt und die Anschlussziegelsteine waren jahrzehntelang am jetzigen Stifterplatz zu sehen. Und da ist ein interessanter Konnex zum jetzt schlägt man ab, um Geschichte aufzuarbeiten. Eigentlich hat die Geschichte des Nationalsozialismus auch so geendet, dass der Verputz nicht mehr aufgebracht wurde, aber einem Teil dieses Gebäudes.
Hier ist noch eine Frage.
Ein Eindruck aus der vorbeifahrenden Straßenbahn von heute Morgen, was für mich schon sehr gut zum Ausdruck kommt durch das großflächige Abschlagen des Putzes, ist mit wie viel Mühen, wahrscheinlich unsäglichen und unerträglichen Mühen von wahrscheinlich Zwangsarbeitern dieses Gebäude errichtet worden ist. Das ist ein Aspekt, der unter der glatten und auch ästhetisch ansprechenden Fassadierung verborgen bleibt. Leider, aus meiner Sicht, wird dieser Eindruck durch das Muster, das beim ersten und wahrscheinlich auch beim mehrmaligen Hinschauen nicht nachvollziehbar wird, sich nicht entschlüsselt, sondern das also erfordert, dass man in einem weiteren Akt versucht, sich mit dem Konzept der Künstler auseinanderzusetzen, was nichts Verwerfliches ist, aber was vielleicht bei einem Projekt, wo es doch darum ginge, aus meiner Sicht möglichst vielen Leuten diese kritische Sicht auf diese Bauten, die ja in Linz mit gewissem Recht Jahrzehnte, und es wird weiterhin so bleiben, sehr unkritisch wahrgenommen werden. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die Bauten, die als Oberfinanzpräsidium in der NS-Zeit geplant und errichtet wurden, dann ja auch über ein halbes Jahrhundert als Sitz des staatlichen Finanzamts hier in Linz vollkommen selbstverständlich in Verwendung waren. Und im Zusammenhang damit stellt sich mir auch die Frage, ob Sie in Ihrem Projekt jemals auch mit einbezogen haben, ob nicht, das ist ja mit 09 immer auch von der Nachhaltigkeit die Rede, ob es nicht auch einen Aspekt der Nachhaltigkeit geben könnte, der also über irgendwelche gläsernen Aufbauten, die also hier schon sehr kontrovers diskutiert werden, also ganz konkret solche Darstellungen, ob man da nicht auch darüber nachdenken könnte, dass ein Teil davon in irgendeiner Weise auch bleiben soll, kann oder soll.
Also das ist natürlich was, was ich sehr viel überlegt habe. Aber ich glaube tatsächlich, dass diese Arbeit ist nicht für die Ewigkeit. Das ist eine Intervention, die ihre Funktion dann erfüllt, wenn sie eine Debatte auslöst, wenn sie sozusagen die Aufklärung der Geschichtstatsachen zwei Schritte weiter treibt, wenn sie das Bewusstsein um die Gebäude schärft. Und es kann sein, dass in 5 Jahren, dass in 10 Jahren wieder eine ganz andere Arbeit notwendig ist. Das ist nichts, was für die Ewigkeit Bestand hat. Es ist eine Arbeit, die in der Gegenwart, glaube ich, also ich hoffe ja, ihre Berechtigung hat, aber das muss nicht andauern. Ich glaube, wenn es um eine dauerhafte Veränderung geht, ist eine ganz andere und viel breitere Debatte notwendig.
Wir haben jetzt noch eine Frage und dann, denke ich, werden wir einfach den informellen Teil dann beginnen, bitte.
Meine Frage ist im Gegensatz zum Vorgänger ziemlich kurz und prosaisch und auch konkret, nämlich zum Thema, wie geht es weiter, ist das, was der Herr Krischanitz da gewonnen hat in einem Architektenwettbewerb, den die Bundesimmobiliengesellschaft veranstaltet hat, eine Institution, die im Eigentum der Steuerzahler der Republik ist das überhaupt gemäß Denkmalschutz zulässig? Das ist meine Idee, weil wenn eine Bundesimmobiliengesellschaft einen Wettbewerb ausgelobt und damit den Denkmalschutz missachtet, ist das eine fahrlässige Verplemperung von Steuergeld, nicht mehr und nicht weniger. Das soll nicht die Diskussionen abwürgen und irgendwelche Kontrapunkte unsinnig machen, aber ich als Steuerzahler empfinde es als unsinnig, Architektenwettbewerbe zu veranstalten, wenn das, was man bauen will, gar nicht zulässig ist gemäß Denkmalschutz. Und vielleicht können Sie beantworten, ist das zulässig oder nicht?
Nein, ich glaube, erstens würde diese Frage tatsächlich woanders hinführen, was wir gerne dann draußen informell diskutieren können, weil es hier auch echt um die, sozusagen uns darum geht, dieses Projekt zu diskutieren und es dieser Zufall so will, dass jetzt dieser andere Wettbewerb läuft und entsprechend es hier, glaube ich, nicht darum geht, eine Form von Zulässigkeit eines Bundesdenkmalamts in Relation zu einem Entwurf zu machen. Interessant und wichtig für uns war, dass es möglich war, in Kooperation mit der BIK und mit dem Bundesdenkmalamt das zu realisieren, im Sinne von, wie es auch Ido Steierl vorhin gesagt hat, dass es beiden Institutionen auch wichtig war, eine Auseinandersetzung mit der Baugeschichte dieses Baus zu führen.
Ich möchte jetzt ganz gern, also ungern würge ich ja diese Diskussion ab, aber es gibt ja auch etliche Gäste, die jetzt hier nur einen Stehplatz haben. Ich denke, für die ist es auf alle Fälle günstiger, wenn wir jetzt ein bisschen sozusagen einen informelleren Teil eröffnen. Ich möchte mich aber ganz herzlich bei den beiden Gästen bedanken, die uns mehr Informationen zu dem Projekt vermittelt haben, mit uns diskutiert haben, sich auch auf unsere Anliegen eingelassen haben in der Art und Weise, wie wir mit diesem Projekt umgehen. Und ich denke, das Projekt vielleicht, um noch einen Punkt auch nochmal sozusagen abschließend anzuführen, also für mich ist es auch ein ganz wichtiges Projekt, weil es ja im Grunde auch ein Bedürfnis sozusagen bedient, das immer wieder angesprochen wird, nämlich das Bedürfnis, im Linzer Kulturhauptstadt ja eben auch diese Seite des Nationalsozialismus zu thematisieren, das ja auch von der Stadt immer wieder, gerade im Kommentar von anderen Projekten genannt worden, dieses Bedürfnis. Und ich denke, man kann sich da Verschiedenes vorstellen. Man kann natürlich irgendwo ein paar Schautafeln aufstellen und dann denken, dass man damit das auch erledigt hat. Aber das, denke ich, wird auf alle Fälle mehr an Diskussionen, mehr an Auseinandersetzungen, auch mehr an Neugierde hervorrufen, als ein paar Schautafeln, die irgendwo stehen. Und ich meine, dadurch, denke ich, ist das auch schon allein dadurch, gewinnt das einfach sehr viel an Legitimität. Es hat einfach sehr viel an künstlerischem Attraktion. Und dazu möchte ich den beiden auch meinerseits ganz herzlich gratulieren und nochmal ganz herzlich danken für ihre Anwesenheit hier. Okay.